Ja, ich finde es wunderbar, dass wir Kinder segnen. Das ist was Wunderbares, was wir machen. Wir segnen Kinder nicht nur, weil wir sagen, ja, wir wünschen dir eine gute Zukunft, sondern wir segnen Kinder, weil wir wissen, dass diese Kinder ein Zeichen dafür sind, dass Jesus wiederkommt. Dass wir eine Hoffnung haben in eine Zukunft, die unzerstörbar ist. Und dass diese Kinder die Möglichkeit haben, diesen Jesus kennenzulernen. Und das ist was ganz Tolles. Das ist viel, viel mehr als, ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Das ist eine ganz große Sache. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag, ein Wahlsonntag. Ich habe es mir nicht ausgesucht, das Thema, aber ich werde nachher vielleicht auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Genau. Ich habe eine Frage an euch zu Beginn. Wer von euch, von Ihnen, hat eine Gefriertruhe zu Hause? Also, oder so ein Gefrierfach im Kühlschrank? Ja, ne? Also geht kaum noch ohne, ja. Ist es jemandem von euch schon mal passiert, dass ihr etwas zu lange eingefroren hattet? Ja, was passiert denn dann, wenn sowas so lange eingefroren ist? Was stellt sich denn dann auf der Oberfläche dieses Lebensmittels ein? Dürft ihr einfach reinrufen. Ja, laut. Ja, ganz genau. Und das ist auch das Thema meiner heutigen Predigt. Ja, Gefrierbrand. Heiße Tipps gegen eiskalte Herzen. Und wenn ihr mitlesen wollt und eure Bibel dabei habt, ich habe die wichtigen Verse auch gleich hier vorne. Ihr findet den Predigttext von heute im Matthäusevangelium Kapitel 24. Das ist jetzt sowas, wo man denkt, das ist nicht ein Text, der zu einer Segnung, zur Hoffnung irgendwie passt. Das ist die Ölbergrede Jesu über die Endzeit, über das Ende der Welt. Und ich lese euch einen Teil vor, Matthäus 24, ab Vers 3 bis 14. Und die wichtigen Verse werfe ich euch auch schon vorne an. Und zwar steht Matthäus 24, Vers 3. Als er, Jesus, aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Also das Ende der Welt, die Zerstörung des Tempels. Und was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung dieses Weltzeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, passt auf, seht zu, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden mit meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt deswegen nicht. Denn es muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies ist aber erst der Anfang der Wehen, also der Geburt der neuen Welt. Jetzt zu Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann oder deshalb werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten oder Heilsverkünder werden aufstehen und werden viele in die Irre führen. Und das ist jetzt mein Kernvers für heute. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt, also standhaft ist, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Ja, also wir sehen, es geht hier um das Ende der Welt. Und es geht um etwas, was gar nicht so einfach ist. Es geht um Gefrierbrand in unserem Herzen. Jesus warnt, dass die Liebe vieler Menschen erkalten wird. Das gilt nicht nur für Menschen in der Gemeinde, das gilt auch für die Gesellschaft. Und ich habe mal mich so ein bisschen hingesetzt und anhand dessen, was Jesus hier so sagt, einen Steckbrief ganz kurz gemacht über den Gefrierbrand des Herzens. Was sind Anzeichen von diesem Gefrierbrand? Das erste Anzeichen ist, dass dieser Gefrierbrand, die Kälte des Herzens, genau das Gegenteil ist von Wärme und familiärer Zuneigung. Ja? Also man merkt es schon, wenn man zum Beispiel bei Menschen eingeladen ist. Klar, da gehört auch immer ein bisschen Training, glaube ich, dazu, ne? Gastfreundlich zu sein, wie das so ist. Aber man merkt, ob jemand warm, familiär, einladend, liebend ist oder ob er eher so, naja, abweisend oder irgendwie ist. Und das ist ein ganz wichtiges Muster in der Bibel, was wir bei Gott im Alten Testament und seinem Sohn Jesus Christus im Neuen Testament entdecken. Und ich komme gleich zu einer wichtigen Kernfrage für uns als Gemeinde, diejenigen, die glauben. Ja. Dreht es dir den Magen um, wenn du bedenken musst, dass Menschen ihr ewiges Leben gerade jetzt, gerade heute, freudig wegwerfen? Oder ist dir ihre Gegenwart und ewige Zukunft egal? Das ist eine ganz wichtige Frage für uns Christen. Und ich habe deshalb dieses Wort, dreht es dir den Magen um, weil es ja wirklich, wenn es einem den Magen rumdreht, dann wird es einem ja wirklich schlecht, wenn man das sieht, wie es Menschen geht. Ja? Wenn man sieht, wo manchmal Menschen hinlaufen, wenn man es merkt. Und das ist eine Eigenschaft, die Gott hat. In der Bibel finden wir häufig einen Ausdruck, nämlich den Ausdruck, dass jemand im Innersten bewegt ist. Und dieser Ausdruck heißt wortwörtlich im Alten und im Neuen Testament, die Worte, die da verwendet werden in der Ursprache, sind ein bisschen unterschiedlich, aber es heißt, es dreht einem die Eingeweide um. Und das ist eine Eigenschaft Gottes, die er hat, wenn er Menschen anschaut, die nicht mit ihm in Beziehung leben. Ja? Ich habe mir hier so ein paar Beispiele genannt, wo man das in der Bibel findet. Zum Beispiel im ersten Buch Mose gibt es diese wunderbare Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern verraten, verkauft wird. Gott trägt ihn durch diese Situation durch und am Ende geht es den Brüdern dreckig. Sie müssen zu ihm kommen und er ist der höchste Mann in Ägypten, dem Land, dem er vorgestanden hat. Und das Land, das einzige ist, was auf eine Hungersnot wegen ihm vorbereitet war. Und als erstes gibt er sich seinen Brüdern sehr hart. Er will sie ihnen heimzahlen. Ja, man versteht es. Wer wurde schon von seinen Geschwistern verkauft als Sklave? Niemand wahrscheinlich von uns. Also ich hoffe es, ja, ich weiß es nicht genau. Aber dann gibt es diese Stelle, wo steht, dass er, als er seine Brüder sieht, seine Liebe entbrennt. Er muss sogar weinend weglaufen. Und dann gibt er sich ihnen zu erkennen und sagt, ich bin's, kommt her. Das alles, was passiert ist. Das habt ihr für Böses gedacht, Gott hat es für Gutes gedacht, aber es ist eine Errettung für viele. Ich habe euch lieb, kommt her. Er lädt sie wieder ein, Familie zu sein. Im Buch Hosea, ein ganz krasses Buch, gibt es einen Prophet. Gott sagt zu dem Prophet, du bist ein rechtschaffener Mann, du hast nie irgendeine Regel gebrochen, du nimmst dir eine Prostituierte zur Frau. Und der Prophet sagt, spinnst du, mach ich nicht. Und dann sagt Gott, doch, das machst du, weil genau so gehe ich mit meinem Volk um. Mein Volk ist wie eine abtrünnige Frau, die gerne abhaut und mit anderen Männern irgendwas tut, aber ich lasse sie nicht los. Meine Liebe erträgt es und sie rennt ihr hinterher. Und wir finden im Neuen Testament, dass Jesus, wenn er an dem Punkt ist, wo sein bester Freund Lazarus gestorben ist und er zu den Geschwistern geht, zu den zwei Schwestern des Lazarus, und sie weinen, er ist traurig. Das ist der kürzeste Vers der Bibel, der heißt, Jesus weinte. Ja? Er weint nicht nur, weil der Freund tot ist, er weint, weil er traurig ist über die Realität des Sterbens. Die Realität, Verlust zu fühlen, die Realität, denken zu müssen, dass Liebe irgendwann aufhört, dass der Tod alles kaputt macht. Und wir sehen auch Jesus, wie er tief bewegt ist, wenn er Menschenmengen sieht, die an alles denken, alle Dinge, die wir denken. Wie komme ich über den Tag? Was für eine Arbeit habe ich? Wie ernähre ich meine Kinder? Wie ist die Hypothek zu bezahlen? Alles. Und er sieht diese Menge an und ist traurig, tief bewegt darüber und sagt, das ist wie eine Herde Schafe. Sie haben keinen Hirten. Sie gucken nach allem Möglichen. Sie müssten zu mir schauen. Ich möchte ihr Hirte sein. Ich bin für sie gekommen. Also das ist wichtig, diese Frage. Bewegt es uns, wie es mit uns als Christen, bewegt es uns als Christen, wie es mit Menschen, die noch nicht an Jesus glauben können, geht. Zweite Eigenschaft des Gefrierbrands des Herzens. In unserem Bibeltext haben wir gelesen, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Also ist dieser Gefrierbrand ein Resultat von Gesetzlosigkeit? Was bedeutet das denn? Oder was für eine Frage ergibt sich daraus? Und die ist, glaube ich, an uns alle gerichtet, nicht nur an Christen. Nämlich, zeigen unsere Worte und Taten deutlich, dass wir den Vater im Himmel kennen, seine Familie lieben und seine Werte? Oder macht es uns insgeheim sogar Spaß, ein gesetzloses Leben zu leben? Ja. Ich möchte euch mal was vorlesen, eine andere Textstelle, und zwar die der Apostel Paulus geschrieben im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Die ist jetzt etwas länger, aber das Wichtige ist der letzte Vers, das vorletzte Wort. Ich lese euch es mal vor. Paulus schreibt, 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Genau die Worte Jesu. Denn vor dem Tag des Herrn, also dem letzten Tag dieser Welt, muss es zuerst noch zu der großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und ein Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der Verderben bringt. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand von Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Der Tempel Gottes kann viel bedeuten. Es kann ein physischer Tempel in Jerusalem sein, es kann aber auch die Gemeinde Jesu sein, wo jemand Traum bekommt, der so ist. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch immer wieder von diesen Dingen erzählt habe, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen noch vorläufig zurückhält, bis er schließlich zu der von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Also das ist schon krass, ne? Da kommt jemand, der hat anscheinend alle Antworten für uns. Ja? Eine Person. Scheinbar. Und jetzt kommt Vers 7. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar heute schon am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn einer, der das bis jetzt noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird dieser gesetzlose Mensch des Ungehorsams in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird diesen Gesetzlosen vernichten. Also der hat keine Chance. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steckt der Satan, der Ankläger, der uns häufig einflüstert, wir wären schlecht oder wir wären besser als andere. Ja, hat viele Stimmen, dieser Satan. In seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten auch zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnlässen, an allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es diesem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie werden verloren, Achtung, und jetzt kommt der wichtige Punkt, sie werden verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Das ist ganz wichtig. Es geht bei dieser Gefahr des erkalteten Herzens durch Gesetzlosigkeit nicht darum, dass wir Menschen sind, die den Lehren von Jesus und der Bibel und der Moralität des christlich-jüdischen Abendlandes zustimmen. Das reicht nicht. Es geht darum, dass wir die Wahrheit, die Person Jesu Christi, lieb haben. Ja? Denn mit der Gesetzlosigkeit ist es so, dass sie zwangsläufig, so sagt es die Bibel, zu diesem erkalteten, erfrorenen Herzen voller Gefrierbrand führt. Im Prediger heißt es, weil das Urteil, man könnte auch sagen Urteil Gottes, über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, noch mehr Böses zu tun. Wir lieben dieses Tun, was Gott nicht gut findet. Das ist erstmal hart. Auch Christen lieben das noch. Das heißt nicht, wenn man als Christ sich zu Jesus bekehrt hat, dass man sofort 100% reinen Tisch gemacht hat. Nein, wenn man lange mit Jesus lebt, merkt man, da sind noch dunkle Ecken. Da ist diese Sünde und diese Gesetzlosigkeit immer noch drin. Das sind Lügen, die man im Leben gelernt hat. Die stimmen nicht über Gott, über die Realität, über uns und über unsere Zukunft. Der amerikanische Theologe Jonathan Edwards hat es so formuliert, er hat gesagt, der Wille ist nichts anderes als unser Verstand, der das auswählt, was ihm das Wertvollste ist. Ja? Wir wählen Dinge aus, weil wir sie wertvoll finden, weil wir sie begehren. Wir merken schon was. Das stößt schon an das Fundament von dem, wo zum Beispiel unser Staatsdenken drauf gegründet ist. Aufklärung, Humanismus, 100% Ratio, der Verstand ist rein. Und Jonathan Edwards sagt, nein, der Verstand ist verwoben mit deiner Begierde, mit deinem Willen. Und dieser Willen kann sich Gott nicht unterwerfen. Er will ihn nicht haben. Er will alles andere, aber nicht diesen Gott haben. Und deswegen wählen wir sie. Ja, also das ist ein weiteres Merkmal dieses Gefrierbrandes. Er resultiert aus Gesetzlosigkeit. Drittes Merkmal. Dieser Gefrierbrand betrügt, und zwar bis zum Tode. Meine dritte Kernfrage. Hast du Liebe, die von den Worten Christi geprägt und von der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt ist, oder lebst du in heuchlerischer Fake-Liebe? Jeder von uns, der irgendwie einen Menschen hat, den er lieb hat, weiß, es gibt Momente im Leben, da hat man plötzlich Zuneigung zu einem Menschen, wo man weiß, diese Kraft, die kommt nicht von mir. Das kann ich gar nicht. Die Person war gerade so furchtbar. Die Person ist so schlimm. Ich könnte eigentlich am besten links und rechts eine reinhauen und sonst irgendwas. Und trotzdem habe ich Liebe für diese Person. Ja? Wir Christen kennen das. Das ist der Heilige Geist, der uns immer wieder offenbart durch das Wort Jesu in der Bibel, wie sehr er uns liebt. Der Apostel Johannes schreibt, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und die Gefahr ist, wenn wir nur so eine Hülle haben von Liebe, eine Hülle, die sehr weltlich ist, die auch die weltliche Definition von Liebe annimmt, dann kann es sein, dass die Hülle zwar schön intakt aussieht, aber innen drin ist der Gefrierbrand schon bis in den Kern des Herzens fortgeschritten. Und Gefrierbrand mit diesen Eiskristallen, der macht das Herz kaputt. Er schneidet es mikroklein. Ich habe mal versucht, das ist keine erschöpfende Liste, mal ein paar Symptome von dieser Fake-Liebe aufzuzählen. Ja? Da gehört zum Beispiel dazu, dass weltliche Maximen, ich habe mal nur zwei aufgezählt, dass die unsere höchsten Güter sind. Ja? Wenn man sich mal da in diese zwei Begriffe, also die Maximen der Toleranz und der Solidarität reindenkt und wie die sich über die letzten 50, 60 Jahre gewandelt haben oder hunderte Jahre, heute bedeutet Toleranz, also du musst tolerieren, wie ich bin, aber eigentlich finde ich es richtig bescheuert, wie du bist. Weil du bist ja ein Rassist, du bist ein alter weißer Mann, du bist ein Christ, du bist das und das und das. Also sei mal so wie ich. Das ist Toleranz heute geworden. Und Solidarität früher, ich nehme jetzt mal einen Mann, der auch nicht fehlerhaft ist, ja, aber ein Mann, John F. Kennedy in den USA, der gesagt hat, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Ja, Solidarität. Früher hieß, ich gehe hin, ich helfe meinem Nächsten. Das war noch geprägt aus der christlichen Nächstenliebe. Heute heißt Solidarität, du da, den ich heute zum Beispiel wählen kann, wie viel versprichst du mir? Ne? Wie viel Kinderfreibetrag? Ja, wie viel Steuererleichterung? Wie viel Zuschuss beim grünen E-Auto? Wie viel? Das ist nicht Solidarität, das ist Raffgier. Das ist eher so ein bisschen wie Gollum aus Herr der Ringe. Mein Schatz, meiner. Ne? Ja, was ist noch ein Symptom von Fake-Liebe? Diese Idee von privatem Glauben. Ne? Dieser Idee sind wir irgendwie vor allem im Land der Dichter und Denker irgendwie anheimgefallen. So, also mein Glauben lebe ich privat, dich beurteile ich gar nicht. Leb nur dein Leben, leb nur. Das ist lieblos. Es gibt Dinge, die Menschen tun, die zerstören sie. Und wenn ich sage, leb einfach dein Leben, das ist halt deine Entscheidung, dann bin ich einfach lieblos. Dann bin ich nicht privat glaubend, ich bin lieblos. Fertig. Für Christen, die sogenannte Seuche der Wortgefechte, Paulus spricht davon, er sagt, dass es Menschen gibt, mit denen kannst du diskutieren ohne Ende. Die erkennen sogar ihre Fehler. Die erkennen sogar, dass diese Fehler so groß sind, dass sie nicht zu Gott passen, dass es die Gemeinschaft mit Gott wieder auseinanderzureißen droht. Und die haben immer eine weitere Begründung, warum das okay ist. Ist immer in Ordnung. Ne? Also, ja, ich habe ja das und das, aber guck mal, der, was der macht, das ist viel schlimmer. Ja? Sünde, um es mal ganz deutlich zu sagen, wird nach einem Schema abgerechnet. Punkt. Und dieses Schema heißt, wenn Sünde nicht vergeben worden ist, wartet die Hölle. Das ist der Ort, wo Gott regiert, aber du keine Gemeinschaft mehr mit ihm hast. Das ist ganz wichtig. Diesen Ort gibt's. Und dieses ständige Wegerklären ist eigentlich ein Zeichen, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit dir die ganze Zeit einflüstert, nee, du bist eigentlich ganz gut. Eigentlich bist du so gut wie Gott. Bist schon ziemlich nah. Letztes, was mir auch eingefallen ist, wie man sich mit anstrengenden Menschen verhält. Ja? Also Schale nach außen, ah ja, so, du bist willkommen und alles. Und wenn er weg ist, so, oh, ist das ein Depp. Der ist so furchtbar. Der ist so anstrengend. Ich hasse den. Ne? Also ich rede ja auch nicht nur, weil ich das nicht habe. Ne? Ich kenne das von mir. Deswegen habe ich mal die 4 Punkte da genommen. Ja? Das ist nicht so, dass ich hier als geheiligtes Mahnmal hier stehe. Ne? Was sind Zeichen echter Liebe? Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde und auch für seine Feinde. Ein Leben, in der die Bereitschaft wächst, sich für andere hinzugeben. Ja? Auch wenn man nichts dafür bekommt. Es gehört auch nicht privater Glaube dazu, sondern mutiger Glaube. Wenn man jemanden sieht und man hat wirklich, es dreht einem die Eingeweide um und man sagt, du, ich finde es nicht gut, was du machst. Ja? Und man dann noch sagt, ich möchte dich begleiten. Das ist was ganz anderes, als was wir Deutschen machen. Wir Deutschen, wir sind die wunderbaren Fehleranalysten. Ja, der hat das falsch gemacht und das und das und das. Jetzt gehe ich mal. Ich bin Lehrer, das ist sogar in der Schule so. Glaub mal, wie viele Lehrer da sind, die genau das machen. Glaub mal, wie viele Stunden sind, wo ich das mache. Wo ich nur die Fehler analysiere. Aber dann zu sagen, okay, das war falsch, das war nicht gut, ich hock mich mit dir hin. Das ist begleitende Liebe, das ist ertragende Liebe. Auch mit offenen Karten zu spielen, wenn es um Sünde geht. Ja? Der Apostel Johannes sagt, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich interpretiere das so, dass das etwas ist, wo man plötzlich in einer Situation merkt, oh mein Gott, es gibt Gott, Jesus ist da. Ich mache das falsch. Oh nein, oh, ich bin eigentlich total verdammungswürdig, aber dein Inneres sagt, nein, nein, sei still, runter, ich will weitermachen wie bisher. Ne? Und Sünde, die mit offenen Karten spielt, die drückt es nicht runter, die macht es offen. Man sucht sich Menschen, denen man vertrauen kann. Man sucht sich Menschen, denen man das sagen kann, die auch einem helfen, die das Zweite haben, die mutig glauben, die mit einem gehen. Und auch, ja, der letzte Punkt, man sucht demütig Hilfe, wenn man merkt, okay, ich kann Leute nicht lieb haben oder ich habe bestimmte, mit bestimmten Leuten habe ich Probleme. Ja? Auch aus begründeten Fakten her, vielleicht gab es da in der Vergangenheit ja schlimme Sachen, die einem widerfahren sind. Aber Jesus sagt auch, dass wir das nicht an uns halten sollen. Wir sollen vergeben können, weil die Vergebung uns freisetzt, nicht den anderen. Ja, das 3 Eigenschaften des Gefrierbrandes des Herzens. Und das 4., was wichtig ist, der muss mit allen Mitteln des Glaubens bekämpft werden. Ja? Ich möchte selbst kein Analyst sein, sondern ich möchte euch helfen und mir helfen, dass wir das schaffen. Ihr könnt das gerne nachlesen. Ich habe diese ganzen Ideen, die ich jetzt habe, das sind 5 an der Zahl, nicht aus der Luft genommen. Sie stehen ebenfalls im Neuen Testament in der Bibel, im Jakobusbrief, im Korintherbrief und im Hebräerbrief. Um es nochmal ganz klar zu machen. Unser Fleisch, unser altes Menschsein, unser Jesusfernes Menschsein hat diesen Gefrierbrand. Es ist auch in Gefahr, immer kälter zu werden und immer kaputter und immer gammeliger und immer matschiger. Es gehört auf den Müll. Ja? Es ist geistlich ungenießbar und es ist nicht gut, dass wir damit weiterleben. Was sind Tipps gegen diesen Gefrierbrand? Tipps gegen eiskalte Herzen? Nummer 1. Wir müssen uns ernsthaft im Spiegel des Wortes Gottes untersuchen. Jakobus, der Bruder von Jesus oder Halbbruder, müssen wir sagen, schreibt in seinem Brief in den Versen 23 bis 25, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der ist wie jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Ja? Also was der Apostel damit meint, ist, so ein Spiegel hat einen Zweck. In so einem Spiegel sieht man, ob man irgendwie, keine Ahnung, Spinat zwischen den Zähnen hat oder ob man blutet oder ob die Schminke verrutscht ist. Und wenn man das sieht, darf man das auch gerne korrigieren, im Geistlichen gesprochen von Gott, korrigieren lassen. Sei korrigierbar, das ist der erste Punkt. Und das Mittel der Wahl, korrigierbar zu sein, in einer Art und Weise, die nicht immer dem Zeitgeist hinterherrennt, ist, dass man sich an dem Benchmark des Wortes Gottes korrigieren lässt, an dem, was Gott sagt. Nächster Punkt. Trainiere es, nach geistlichen Maßstäben zu beurteilen. Meine Frau hat mich auf eine lustige Filmszene aufmerksam gemacht, die genau das verdeutlicht. In Loriots Papa Ante Portas. Ne? Da ist ja der Loriot irgendwie in so einem Büro tätig und so eine der Anfangsszenen ist, er ist in diesem Büro. Und man guckt natürlich immer auf ihn, weil er der Hauptcharakter ist, aber in dieser Szene gibt es eine Sekretärin. Und so wie Loriot da durch die Büros fetzt, mit jedem Mal, wo er durchs Büro fetzt, legt er dieser Sekretärin einen neuen Aktenordner einfach auf den Arm. Die Frau steht irgendwann da, die kann es nicht mehr tragen und dann fällt sie halt slapstickmäßig um. Ne? Ganz lustige Szene. Ich habe mir nur überlegt, wie viel Last haben wir uns auch in der Corona-Krise als Christen aufgeladen, die wir hätten vielleicht vorher abgeben müssen. Ja? Ich frage mich das deshalb, weil ich das selber merke, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in meinem Arbeitsleben, dass es Menschen gibt, die einfach keine Geduld mehr haben. Die einfach nur noch hart sind. Und ich kann es mir nur so erklären, dass diese Menschen sich weltlich und geistlich einen riesen Batzen dieser Ordner aufgeladen haben und plötzlich sehen sie jemanden nebendran, der so aussieht, als hätte er keine Ordner. Und dann rasten die aus. Ich würde auch ausrasten, wenn ich Ordner tragen müsste und der daneben nicht. Ja? Der springende Punkt ist aber, dass es sein kann, auch unter Christen, dass dieser andere, der wenige Ordner hat, genauso beladen worden ist wie du, aber er wusste, dass es ein geistliches Büro gibt, wo er hingehen kann, an dem Büro steht, ich nehme ihnen alle ihre Arbeiten ab. Und das ist das, was Jesus sagt. Kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Gebt den Mist, den ihr habt, ab. Und dann kann man wieder frei mit freien Händen arbeiten. Ja? Man kann frei leben, ohne diese beschwerende Last. Und ich frage mich manchmal, wenn wir Leute beurteilen, auch innerhalb der Gemeinde, ganz ehrlich, frag dich mal, wie beurteilst du Leute, wenn du Corona geimpft bist, die nicht geimpft sind? Und wie beurteilst du als nicht geimpfter jemanden, der geimpft ist? Ist es liebevoll oder ist es total abwertend? Ne? Der Nicht-Geimpfte, der zum Geimpften sagt, oh, das ist, die laufen alle dem Ende entgegen, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen der Offenbarung. Ja, wie können die das nur machen? Die sind so bescheuert, das sind alles schon gefallene Menschen, mit denen gebe ich mich nicht mehr ab. Und der Geimpfte, der zum Ungeimpften sagt, was für ein Idiot, hat überhaupt kein Verständnis von dieser Welt, von der Wissenschaft, von allem Möglichen. Ganz ehrlich, Paulus schreibt im Korintherbrief, ich muss es euch vorlesen, weil es extrem wichtig ist, er schreibt, Moment, muss ich gucken, habe ich es reingemacht, ja, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt das ab, was von Gottes Geist kommt, denn er hält es für Unsinn und ist gar nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande und fähig, über alles angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Denn es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet, wer wäre jemals imstande, ihn zu belehren? Wir als gläubige Christen haben den Geist Christi bekommen. Das heißt, wir verstehen, wie Christus denkt, sodass dass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Ganz ehrlich, mir ist es egal, welche Hautfarbe ihr habt, welches Alter, welches biologische Geschlecht, welches Geschlecht ihr in eurem Kopf denkt, dass ihr das annehmt. Solange ihr an Jesus Christus glaubt, auf einem Weg seid der Veränderung zu ihm hin, der Heiligung, sind diese Unterschiede irrelevant. Sie sind absolut irrelevant. Und christliche Gemeinden müssen ein Ort sein, wo Menschen aller Couleur hinkommen dürfen, um Jesus kennenzulernen, um in diese Beziehung, in diese Liebe zu kommen, damit sie sehen, dass diese Dinge irrelevant sind. Wir dürfen uns als Gemeinde Christi schon gar nicht von irgendwelchen politischen Lagern teilen lassen. Wir dürfen es nicht. Es ist nicht gut und es ist nicht richtig. Weil wenn wir es zulassen, dann sagen wir, mein Herr ist nicht der Herr Jesus Christus, sondern der, jemand anders. Und das ist nicht gut. Das ist die Essenz von Götzendienst. Wir lieben eine andere Teilwahrheit, in Anführungsstrichen, mehr als die Wahrheit, die Jesus uns offenbart in sich selber. Ja, und deswegen müssen wir das trainieren. Wir müssen trainieren und sagen, Herr, sag mir bitte, wie du diesen Menschen siehst. Ich bin in meinem Herzen total unkomfortabel, weil der sich so verhält und wir haben doch die Corona-Zeit. Wie siehst du die Person? Ja, zeig mir das. Muss ich vielleicht sogar mutigen Glauben zu der Person hingehen und sagen, hey, mir geht's da übel, wenn du das machst, gell? Das ist richtig übel. Kannst du das bitte lassen? Und wenn das ein Bruder oder eine Schwester ist, die dich liebt, sagt ihr, ey, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, sofort. Ne? Denn wenn mein Bruder Anstoß nimmt, dann will ich nie wieder Fleisch essen, was Götzenopfern geopfert ist. Das hat Paulus auch gesagt. Dritter Punkt. Kultiviere absichtsvoll eine göttliche Lebensweise. Ich möchte euch noch einen Kernvers, der diese Tipps für die eiskalten Herzen beinhaltet, vorlesen oder Verse in Hebräer 10, 23 bis 25. Da sagt der Schreiber, lasst uns als Christen festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er, Jesus, ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, und jetzt kommt es, wo der Tipp 3 ist, wie einige zu tun pflegen. Ja, der Apostel oder der Schreiber dieses Briefes warnt, dass es eine Lebensart gibt, die nicht, ja, die automatisch sich einschleicht, wo wir Dinge zu tun pflegen, die für unseren Glaubenserhalt nicht gut sind. Und er sagt, mach genau das Gegenteil. Ja, und das ist wichtig. Ja, Leben passiert. Wir laufen 80% unseres Lebens im Autopilot. Allein beim Autofahren, beim Laufen, ja, bei morgendlichen Routinen laufen wir im Autopilot. Aber die Bibel sagt, stopp, der Autopilot ist in Ordnung, aber kultiviere geistlich gesehen einen Nicht-Autopilot. Ja, wo du eine göttliche Lebensweise dir antrainierst. Was das für jeden Einzelnen bedeutet, weiß ich nicht. Da müsst ihr den Herrn fragen, wo ihr steht. Vierter Punkt. Haben wir auch gerade gehört, erschaffe eine anspornende Gemeinschaft mit oder werde Teil einer anspornenden Gemeinschaft in einer Gemeinde. Ja, anspornen heißt, wir gucken, dass wir auf den Herrn Jesus zulaufen. Ich lese mal den Vers hier noch fertig. Nicht unsere Versammlung verlassen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Das gehört auch zum Ansporn dazu. Ja, im Psalm 23 heißt es, dass der Stecken und der Stab des Herrn uns trösten. Der Stab ist dafür da, Feinde so richtig einer vor den Latz zu knallen und uns aus dem Loch zu holen, wenn wir runter sind. Aber der Stecken ist manchmal für dieses störrische Schaf, um ihm mal auf den Popo zu hauen, damit es den richtigen Weg geht. Das ist Ermahnung. Das hat Jesus gemacht und das dürfen wir jesusmäßig auch machen. Das ist auch Liebe. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern komm, ich begleite dich. Ich glaube, das ist nicht gut. Lass uns gemeinsam dahin gehen. Und der letzte Punkt, und das sehen wir auch in diesem Hebräerbrief, nicht unsere Versammlung verlassen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Ich komme nochmal zurück zu unserer Kindersegnung. Wir segnen Kinder, weil wir nicht glauben, dass die Welt morgen untergeht. Wir glauben nicht, dass unsere Kinder oder Jugendlichen die letzte Generation sind. Wir glauben das nicht. Wir glauben es auf Basis dessen nicht, was Gott uns gesagt hat und was Jesus in seinem Leben und Sterben und Auferstehen uns vorgelebt hat. Wir erwarten, dass er wiederkommt als Christen. Wir glauben, dass er alle Tränen abwischen wird, dass der Tod nicht mehr sein wird, keine Krankheit mehr, kein Geschrei, nichts mehr. Das ist unsere Hoffnung. Und deswegen segnen wir Kinder, weil wir glauben, dass sie die Chance haben müssen, in diese Zukunft zu gehen. Martin Luther hat gesagt, wenn er wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde er trotzdem noch ein Apfelbäumchen pflanzen an diesem Tag. Das ist christliche Hoffnung. Und das ist das, was uns hilft, gegen eiskalte Herzen vorzugehen. Wir erinnern uns nicht nur als Christen, was Gott schon für uns getan hat, sondern dass Jesus derjenige ist, der uns verheißen hat, dass in Zukunft es alles uns geschenkt wird. Ja, und dass uns nichts trennen kann von ihm, weder Gegenwart noch Zukunft, Mächte, Gewalten, Tod, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes. Und er hat es bewiesen. Und ich wünsche euch und mir, dass wir das immer besser verstehen. Seid gesegnet. Amen.